NDR Kultur à la carte.
Heute mit Andrea Schwietzer und mit einem Ausflug in die Natur, aufs Land, in die Abgeschiedenheit, denkt vielleicht der eine oder die andere, nach Schleswig-Holstein, genauer nach Fehrdorf. Und zwar mit Martina Behm, Journalistin, Strickdesignerin und Autorin. Sie hat ihren Debütroman dabei, der heißt Hier draußen. Und damit herzlich willkommen bei à la carte auf NDR Kultur, Frau Behm.
Hallo, ich freue mich, dass ich hier sein darf.
So, also dieser Roman, der spielt in Fehrdorf. Und wer jetzt denkt, ich gucke mir das mal auf der Karte an, der wird schnell merken, ah, das gibt's irgendwie gar nicht. Das heißt, ein Dorf, das allein in ihrer Fantasie wohnt, richtig?
Ja, genau. Also es ist schon angesiedelt in Holstein, also im Süden von Schleswig-Holstein, weil ich da auch herkomme. Ich bin aufgewachsen in Bad Bramstedt und wohne auch jetzt im Kreis Segeberg. Und das ist einfach meine Heimat und da habe ich am ehesten einen emotionalen Zugang zu. Und deswegen spielt das Ganze dann auch in einem Dorf, was da angesiedelt ist.
Jetzt sind Sie wahrscheinlich auch viel in der Natur unterwegs. Haben Sie mal einen weißen Hirsch gesehen?
Ja, klar. Ja, natürlich. Dadurch kam ja die Idee für das Buch zustande. Ich bin mit meinem Hund ganz viel unterwegs gewesen, da am Rande der holsteinischen Schweiz. Und da gibt es sehr große Dammwildherden. Und eines Tages habe ich dann ein weißes Tier in einer Herde gesehen und habe gedacht, das kann doch nicht sein. Was ist das? Ich wusste, dass es Albino-Tiere gibt, also dass das manchmal irgendwie quasi so eine Fehlproduktion ist und dann weiße Tiere dabei sind. Und dann habe ich dem Dorfjäger irgendwann gesagt, du, da ist eine weiße Hirschkuh dabei, hast du die schon gesehen? Und der so, ja, ach, das ist ganz normal, das ist immer mal wieder so. Und beim Recherchieren habe ich dann eben rausgefunden, dass, ja, ich glaube, von 20 Tieren immer eins weiß ist. Das ist so der Durchschnitt. Und ich habe irgendwann später auch nochmal eine Herde gesehen, wo drei Weiße drin waren. Ich habe dann, während ich das Buch geschrieben habe und dann immer Touren mit dem Hund gemacht habe, habe ich dann immer, wenn ich eine Weiße gesehen habe, ich gedacht, ja, das ist ein Zeichen, dass ich jetzt mein Buch weiterschreiben soll und dass das alles klappt und so. Das war dann mein persönlicher Aberglaube mit den weißen Hirschkühen.
Was diese weiße Hirschkuh, die im Buch hier vorkommt, für eine Rolle spielt, dazu gleich mehr. Wir hören zuerst den Cellisten Jan Vogler mit dem ersten Satz aus der Suite für Violoncello, Solo Nummer 1 in G-Dur von Johann Sebastian Bach. Das ist der erste Musikwunsch von Martina Behm und da würde mich schon interessieren, warum Sie uns den mitgebracht haben.
Ja, dieses Stück habe ich sehr lange als Wegmelodie auf meinem Handy verwendet, weil ich es einfach so wunderschön fand. Und ich meine, ich habe es zum ersten Mal beim Autofahren in Hamburg gehört, wahrscheinlich auf NDR Kultur. Und ich war so ergriffen davon, dass ich, ja, also es ist immer noch so, dass mich das sehr berührt, dieses Stück, und dass ich nicht genug kriegen kann davon. Deswegen freue ich mich, dass Sie das jetzt spielen. Thank you.
Aufwachen hier bei à la carte auf NDR Kultur zusammen mit Jan Vogler. Er spielte Bach und zusammen mit Martina Behm. Sie ist mein Gast heute und hat ihren Debütroman mitgebracht. Hier draußen heißt er. Auf 500 Seiten erzählt sie von Menschen, die in einem Dorf auf dem Land leben, in Schleswig-Holstein. Menschen, die das Landleben gesucht und gewollt haben. Menschen, die ihm nicht entfliehen konnten oder wollten. Und zuerst lernen wir ein junges Paar kennen, junge Eltern, Lara und Ingo. Und die sind von Hamburg aus eben in dieses Fährdorf gezogen. Mit welcher Vorstellung?
Die hatten so ein bisschen die naive Vorstellung, dass sie auf dem Land ja einerseits mehr zueinander finden, weil eben die Ablenkungen der Stadt nicht so vorhanden sind. Und sie hatten auch die Vorstellung, dass sie mit dem Haus im Dorf sich auch eine Gemeinschaft kaufen. Und das stimmt aber ja nur zum Teil. Also das ist wirklich eine naive Vorstellung zu denken, auf dem Land kommt man einander näher, weil gerade in dem Fall von Ingo und Lara ist es ja so, dass Ingo weiterhin nach Hamburg pendelt und dann eigentlich der Unterschied zwischen den Lebenswelten von diesen beiden Figuren immer größer wird, weil sie ist auf dem Land mit den Kindern, isst jeden Abend irgendwie Spaghetti oder Bratkartoffeln und er ist in seinem Startup in Hamburg und geht da mit den potenziellen Investoren Sushi essen und Cocktails trinken. Und das Pendeln schlaucht natürlich auch, also das ist gesundheitlich und so vom Stresslevel her auch nicht besonders gut. Das heißt also, die beiden finden gar nicht näher zueinander, sondern entfernen sich eher. Und auch die Annäherung an die Dorfgemeinschaft ist für die beiden nicht so leicht, wie sie sich das vorgestellt haben.
Wir begleiten Ingo zum Beginn des Buches auf seiner Fahrt von Hamburg zurück nach Fährdorf. Es ist schon spät, er ist müde, er will schnell nach Hause, drückt aufs Gas und weiß eigentlich, dass da ganz viel Dammwild unterwegs ist. Viele wilde Tiere, die sich da noch nachts über die Straße schleichen und erwischt tatsächlich eine weiße Hirschkuh, die dann auch verletzt ist. Also er weiß, ich komme jetzt da quasi aus der Situation nicht mehr raus. Naturgemäß muss dann der Jäger kommen, der für dieses Revier zuständig ist und der sieht dieses Tier, diese weiße Hirschkuh und wird selber weiß sozusagen. Mhm. Warum? Was hat es mit diesem Tier auf sich?
Also es gibt wohl so eine Legende unter Jägern, dass wenn man einen weißen Hirschen oder eine weiße Hirschkuh schießt, dass man dann innerhalb eines Jahres selber stirbt.
Also diese Erzählung oder diesen Aberglauben gibt es tatsächlich?
Ja, ich habe den aber nicht von Leuten erzählt bekommen, sondern ich habe das bei der Recherche im Internet entdeckt.
Ah, okay.
Weil ich ja wissen wollte, was es mit diesen weißen Tieren auf sich hat und warum die weiß sind und so weiter. Und da stand das dann dabei, dass es eben unter Jägern diese Legende gibt. Und ich habe jetzt neulich bei einem Drehtag hatten wir auch einen Jäger dabei und den haben wir dann auch gefragt, na, haben Sie schon Dammhirsche geschossen? Also ja, ja, klar. Und dann ja auch mal eine weiße dabei. Also nein, natürlich nicht. Und da habe ich dann gedacht, na, das ist wohl doch was, was die Leute auch tatsächlich glauben und auch in der Region glauben, in der ich das mit den weißen Hirschen eben beobachtet habe.
Was war das für ein Drehtag? Jetzt machen Sie mich gerade neugierig.
Das war fürs NDR Fernsehen mit Julia Westlake. Mhm. Und da haben wir uns auch in einen Hochsitz begeben und haben uns gut unterhalten.
Für das Journal, sehr schön. Kann man bei uns im Internet finden. Nochmal zurück zu diesen beiden, also Ingo und Uwe. Diese Prophezeiung sozusagen, die damit dranhängt an dieser Situation, daraus entspinnen sie dann diese Geschichte eben auf dem Land. Wie haben sie sich die Leute quasi zusammengesucht? Also Lara und Ingo, da dachte ich noch so, ja, das kommt einem vielleicht auch irgendwie so bekannt vor. Und dann muss das Dorf ja aber irgendwie mit Leben gefüllt werden. Wie sind sie da rangegangen?
Ich habe natürlich, als ich auf dem Dorf gewohnt habe, habe ich da einiges beobachtet und konnte mich dann inspirieren lassen, da mir meine eigenen Figuren zu überlegen. Also zum Beispiel habe ich mal einen Bauernhof besucht, wo Hühner gemästet wurden und wo ich zufällig miterleben konnte, wie eine Lieferung Küken angekommen ist. Und einen Bauern, der diesen Beruf ausübt, habe ich dann eben auch in dieses Fährdorf reingeschrieben. Dann habe ich mir überlegt, so eine ganz ehrgeizige Landfrau. Warum ist die so ehrgeizig? Warum möchte die alles richtig machen? Und dann ist mir die Maggie eingefallen, die eigentlich Hotelfachfrau gelernt hat und eigentlich ganz andere Träume in ihrem Leben hatte, aber sich dann in diesen Hähnchenmess da verliebt hat und sich dafür entschieden hat, auf dem Dorf zu bleiben. Aber ihr Ehrgeiz, Dinge gut und richtig und schön zu machen, ist da geblieben und deswegen ist sie zur Superlandfrau geworden. Und dieser Uwe zum Beispiel.
Der Jäger.
Ja, der Jäger. Ja, also ich habe mir einfach einen sympathischen, netten Jäger vorgestellt, der aber auf den ersten Blick so ein bisschen, vielleicht auch wegen seiner Jägereigenschaften, so ein bisschen gruselig wirkt auf Leute, die aus der Stadt kommen. Und ja, so sind die nacheinander entstanden. Also die Figuren haben alle eigentlich sehr viel von mir, weil ich mich ja in die hineinversetzt habe und mir dann überlegt habe, was würde ich jetzt fühlen an der Stelle oder wie würde es mir gehen, wenn ich diesen Hintergrund hätte und einen geplatzten Traum hätte oder wenn ich mich in so einem Gefüge wiederfinden würde, wo ich das Gefühl habe, ich komme nicht raus und ich muss jetzt hier mitmachen und kann nicht entkommen. Wie würde ich damit umgehen und wie würde ich mich dabei fühlen?
Vom platten Land gehen wir nach New York, der kleine musikalische Ausflug. Sie haben Musik aus der West Side Story mitgebracht. Wie kommt's?
Ja, ich habe 2 Jahre in Oxford studiert und meine Mitbewohnerin hat bei einer studentischen Musical-Produktion mitgewirkt. Und ja, die haben die West Side Story aufgeführt und das habe ich mir dann angeguckt und das ist die Erinnerung daran.
Thank you.
Applaus für die Ouvertüre zum Musical West Side Story von Leonard Bernstein. David Stahl leitete das Orchester des Staatstheaters am Gärtnerplatz. Hier draußen, so heißt der Roman von Martina Behm, 1974 geboren und Gast hier bei à la carte. Toll, dass Sie da sind. Und Sie haben schon erzählt, dass diese Figuren, die Sie sich ausgedacht haben, da in diesem Dorf, in diesem Fährdorf, dass diese Figuren alle irgendwie doch was von Ihnen auch haben, also irgendwie eine Eigenschaft, die Sie dann vielleicht nochmal besonders hervorgehoben haben. Und was schon ja auch beim Lesen total schnell auffällt, ist, dass wir als Leserinnen, Leser uns in die Köpfe der einzelnen Personen so reinbegeben. Also Sie schreiben aus der Perspektive vieler Protagonistinnen und Protagonisten. Wann war Ihnen klar, dass Sie diese Vielschichtigkeit oder diese Vielperspektive brauchen und sich nicht einfach auf eine Protagonistin oder einen Protagonisten konzentrieren wollen?
Oh, das war eigentlich schon ganz am Anfang so. Und ja, das kam mir ganz natürlich vor, dass das so sein muss. Also ich glaube, ich hätte es langweilig gefunden, nur aus einer Perspektive zu erzählen. Denn ich glaube, die Konflikte und auch die Missverständnisse, die es zwischen den Leuten gibt, die lassen sich viel besser erklären, wenn man dann mal aus der einen oder aus der anderen Perspektive erzählt. Also zum Beispiel das Ehepaar Tove und Enno. Da habe ich ja einmal aus seiner Perspektive beschrieben, wie deren Beziehung sich verändert hat im Laufe der Jahre. Und aus seiner Perspektive ist es völlig klar, ja, sie ist immer abweisender geworden und dann wusste er irgendwann auch nicht mehr, was er damit anfangen soll. Und aus ihrer Perspektive war es so, dass er auf sie und ihre Bedürfnisse keine Rücksicht genommen hat und sich als Vater auch nicht so verhalten hat, wie sie sich das gewünscht hat. Und wenn man aber ihn und seine Geschichte und auch die Zuneigung, die er für sie mal empfunden hat, wenn man das erzählt bekommt, dann wird das alles noch viel plastischer und interessanter, denke ich.
Tove habe ich ja total ins Herz geschlossen. Ihr Mann Enno kommt natürlich nicht so gut weg. Also es stimmt, es gibt diese Sequenz oder diese Szene, wo wir aus seiner Perspektive erfahren, was er an seiner Frau geliebt hat und wie sich aus seiner Sicht die Beziehung verändert hat. Und da hatte ich ja auch noch so Sympathien für ihn, ehrlich gesagt, und habe gedacht, ja, es ist auch nachvollziehbar tatsächlich. Und dann irgendwann hatte ich aber das Gefühl, dass er dann eigentlich nur noch seine Frau immer schlecht macht und man diesen Konflikt, den er vielleicht am Anfang noch so in sich gespürt hat, gar nicht mehr wahrnimmt. Musste er auch so ein bisschen kippen, sag ich mal?
Ja, also der ist in seiner Rolle gefangen, ne? Also der ist jemand, der stolz auf seinen Hof ist und von seinen Eltern irgendwie mitbekommen hat, der Hof ist das Wichtigste und der Erhalt des Hofes. Und er ist natürlich dann sehr enttäuscht, dass er seinen Söhnen, die beide was anderes machen wollten in ihrem Leben, diesen Hof nicht vererben kann. Also der hat nie gelernt, über seine Gefühle zu sprechen, weil er in diesem männlichen Rollenbild eben drin steckt. Und das führt dazu, dass er sich so verhält. Also ich würde sagen, der ist jetzt auch kein böser Mensch, sondern der ist quasi ein Opfer seiner Sozialisation und seiner Biografie. Und das führt dazu, dass er sich so verhält, dass man es mit ihm nicht mehr aushalten kann. Also das Verständnis hört dann da auf, wo Tove unter ihm leidet.
Er kann nicht über Gefühle sprechen, das finde ich aber zieht sich wirklich so auch irgendwie durch den Roman. Also viele Menschen in diesem Roman haben Probleme, über ihre Gefühle zu sprechen. Das ist oft, weil sie schambehaftet sind. Also Scham, finde ich, ist ein großes Thema. Und dadurch entsteht dann auch so diese Sprachlosigkeit. Zum einen im Gespräch mit Nachbarn oder mit den Menschen aus dem Dorf, dass sich da irgendwie niemand so richtig öffnen will. Also dass diese Gemeinschaft, die vielleicht dann eben auch Lara und Ingo gesucht haben, irgendwie nicht gibt, weil so viel unausgesprochen ist. Aber auch innerhalb der Familie. Und ich habe mich nochmal gefragt, ob das wirklich auch so symptomatisch ist für unsere Gesellschaft, dass wir uns immer gleich überlegen, was könnte der andere denken, dass wir da sehr zurückhaltend sind und lieber mal abwarten und gucken, was jetzt vielleicht als nächstes passiert, wenn ich mich eben nicht öffne, wenn ich eben nicht meine Gefühle irgendwie versuche zu erklären.
Ich glaube, dass viele Menschen, die in Beziehungen sind, sich von den Äußerungen ihres Partners oder ihrer Partnerin schnell angegriffen fühlen und das als Vorwurf empfinden. Also wenn jetzt einer oder eine sagt, mir geht's gerade nicht so gut, weil das und das, dass es dann nicht heißt, oh ja, wie kann ich dich trösten, sondern, oh, was habe ich jetzt gerade wieder falsch gemacht? Und das führt dann letztendlich zu Sprachlosigkeit, weil wenn man immer das Gefühl hat, oh, wenn ich das jetzt sage, dann empfindet er oder sie das als Angriff, dann führt das zu Problemen. Und genau dieses Problem haben sehr viele Leute in dem Buch, das ist richtig. Mhm. Also es ist auch irgendwie ein Beziehungsbuch geworden. Also das Feedback habe ich auch schon bekommen, dass Menschen das ganz gut fanden, wie ich diese verschiedenen Beziehungen und die verschiedenen Probleme da aufgegriffen habe. Und ja, das hat mich auch interessiert. Und da habe ich auch, ja, nicht nur Spaß. Also ich hatte auch viel Gefühl dabei, als ich das geschrieben habe. Und das war mir auch ein Anliegen, über Beziehungen was zu schreiben.
Die niederländische Harfenistin Lavinia Meyer mit Saman von Olafur Arnalds. Wunschmusik von Martina Behm hier in à la carte. Sie haben ihren Debütroman mitgebracht und sie haben ihn vor allen Dingen gewidmet, und zwar all denen, die neu anfangen. Wann haben Sie denn das letzte Mal neu angefangen?
Ja, ich habe neu angefangen, damit dieses Buch zu schreiben. Mhm. Und das kostet, glaube ich, immer Mut, das zu verlassen, was man gerade macht und was Neues zu starten und nicht zu wissen, wie das ausgeht und ob das dann das Richtige ist. Und in dem Buch gibt es ja auch viele Leute, die entweder neu angefangen haben oder im Laufe des Buches neu anfangen oder neu anfangen müssen. Und deswegen fand ich das schön, das vorne reinzuschreiben.
Sie arbeiten ja auch als Journalistin und ich dachte, das Schreiben liegt Ihnen wahrscheinlich, aber trotzdem mussten Sie sich ja von all dem auch irgendwie befreien, was den Journalismus ausmacht. Also sich komplett an Fakten halten, auch Geschichten möglichst realitätsnah zu erzählen. Wie war das für Sie, diesen Wechsel hinzukriegen? War das vielleicht auch so eine Befreiung, sich ganz anders dem Schreiben zu widmen?
Naja, also eigentlich wollte ich schon immer Geschichten schreiben und fiktional schreiben. Und der Journalismus war eigentlich nur eine Methode, mit dem Schreiben Geld zu verdienen. Also ich wollte schreiben, schon mit 12 habe ich mir vorgestellt, am liebsten wärst du eigentlich Autorin und würdest Romane schreiben. Und habe mir vorgestellt, wie ich an der Schreibmaschine sitze, an einem Tisch im Garten. Also eine ganz romantische, naive Vorstellung.
Und davon. So ist es natürlich nicht.
Nein, natürlich ist es so nicht. Ja, aber das war eigentlich immer das, was ich am liebsten gemacht hätte. Und ich habe dann aber weil es mir unrealistisch erschien, damit meinen Lebensunterhalt bestreiten zu können, habe ich dann erstmal Volkswirtschaftslehre studiert und dann auch ein bisschen an der Uni gearbeitet. Und das Schreiben hat mir aber gefehlt. Und dann habe ich gedacht, nee, du machst jetzt was anderes. Und dann habe ich mich an der Journalistenschule beworben und war super happy und hatte auch die Aussicht auf einen Job in der Branche und habe das dann auch ein bisschen gemacht. Dann ist mir das Stricken dazwischen gekommen. Das habe ich dann auch eine ganze Weile gemacht als Strickdesignerin und habe dann aber, als die Kinder so ein bisschen größer und selbstständiger wurden, gemerkt, nee, das Schreiben, das fehlt mir. Das möchte ich eigentlich gerne wieder machen. Aber da musste ich mich gar nicht umstellen. Also ich habe da jetzt das gemacht, was ich schon immer gerne machen wollte und was mir, glaube ich, auch am meisten liegt.
Wenn wir von Neuanfang sprechen, also ich habe gar nicht so viel über Ihre Biografie gefunden, aber doch so 2, 3 Signalwörter, sag ich mal, die auch vermuten lassen, dass das Neuanfangen Ihnen auch liegt.
Ja, das Ding ist, also ich mag es gerne, die Perspektive zu haben, mich zu entwickeln. Also ich war zum Beispiel nach der Henri-Nannen-Schule hatte ich eine unbefristete Stelle bei der Brigitte, was ganz Besonderes war, auch damals schon. Hab dann aber gemerkt, nee, also die Aussicht, da jetzt bis zur Rente diesen Job zu machen, hat mich nicht froh gemacht. Also ich habe gedacht, ja, nee, ich möchte irgendwie auch nochmal was anderes machen können und habe dann diese feste Stelle gekündigt, um frei zu arbeiten. Und da haben alle Kolleginnen gesagt, sag mal, geht's noch? Also das macht man doch nicht, wenn man hier einmal ist mit so einer Stelle, da bleibt man. Und das war für mich aber total klar, dass ich das nicht kann, weil ich, ja, ich möchte immer das Gefühl haben, es könnte noch was Neues kommen und es könnte noch sich was ändern. Und ja, Max Mohr, mit dem ich jetzt so ein bisschen auf Premierentour bin, der erzählt meinen Lebenslauf immer so, ja, erst hat sie dies gemacht und dann war ihr das langweilig und dann hat sie was anderes gemacht und damit ihr da nicht langweilig wird, hat sie dann wieder, und ich glaube, da hat er das schon ganz gut verstanden, was mich so antreibt.
Der Moderator Max Mohr ist doch auch in der Landwirtschaft und hat quasi einen Hof, biologisch, und also treffen sich da auch zwei, die sich im Geiste gut verstehen?
Ja, das passt natürlich total toll, dass er jetzt meine Premierentour moderiert, weil er selber wirklich ganz ernsthaft Biolandwirt gewesen ist. Also der hatte eine Herde mit 160 Wasserbüffeln und Galloways. Also der kennt die Perspektive des Bauerns, auch die Perspektive desjenigen, der aufs Land gezogen ist, weil er ja das nicht von Anfang an gemacht hat. Und kennt sich aber auch aus mit Kultur und Literatur, und deswegen ist das a match made in heaven. Ich bin sehr froh, dass er da mich begleitet auf dieser Premierentour.
Ist aber keine Figur in Ihrem Roman.
Nee, im nächsten vielleicht.
In der Kultur à la carte, Martha Argerich spielt von fremden Ländern und Menschen aus den Kinderszenen von Robert Schumann. Irgendwie passt es ja auch ein bisschen zu ihrer, ich sag jetzt doch Weltreiserei, oder Frau Behm?
Ja, also das Stück habe ich selber auch mal im Klavierunterricht einigermaßen gelernt, das zu spielen. Ja, also mich hat es aus der Kleinstadt Bad Bramstedt, wo ich aufgewachsen bin, recht früh woanders hingezogen. Also ich war als Austauschschülerin ein Jahr in Brasilien. Dann bin ich zum Studieren nach Konstanz gegangen, also möglichst weit weg. Also ich glaube, weiter weg von Schleswig-Holstein kann man nicht studieren. Und dann war ich 2 Jahre in England, hinterher nochmal ein Jahr in Chile. Aber ich bin jetzt auch mit dem Thema durch. Also ich möchte jetzt in Schleswig-Holstein bleiben. Das ist meine Heimat. Und ja, also Schleswig-Holstein oder Hamburg kommt vielleicht noch in Frage als künftiger Wohnort. Aber ich mag es ja eben, wie gesagt, dass sich da Perspektiven bieten und auch die Möglichkeit einer Veränderung immer da ist.
Was ist das, dieses Heimatgefühl, was Sie in Schleswig-Holstein oder Hamburg empfinden?
Also ich mag, wie die Leute reden. Ich mag das Licht, ich mag auch das Klima sehr gerne. Das habe ich gemerkt, als ich dann in Konstanz studiert habe. Da war es irgendwie immer schwül da am Bodensee, da wehte kein Wind. Da habe ich sehr drunter gelitten. Das fand ich nicht schön. Und ich war eine Zeit lang auch in Mannheim, wo es, wenn man mal so die Tagesschau-Wetterkarte anguckt, wo es im Sommer immer noch mal 10 Grad wärmer ist als in Schleswig-Holstein. Und dann bin ich immer froh und denke so, oh, ich bin hier am richtigen Platz. Also ich glaube, das geht aber vielen Leuten so, dass da, wo man aufgewachsen ist, dass man dort einfach so sich wohlfühlt und man weiß, wie die Leute sprechen. Und deswegen, ja, werde ich da wahrscheinlich nicht mehr längerfristig weggehen.
Und für den Wind sind Sie ja gewappnet. Sie haben wahrscheinlich, weiß nicht, wie viele Schals haben Sie bei sich zu Hause, selbst gestrickte?
Sehr viele Schals und Tücher. Also ich glaube, es sind mindestens 70 oder so. Ja, also die kann man gar nicht alle tragen. Ich habe so ein paar Lieblingsstücke, die ich immer wieder gerne mir umbinde, aber vieles liegt auch einfach im Archiv.
Martina Behm, Journalistin, Autorin und eben auch Strickdesignerin. Ich lese mal etwas vor, was ich bei Ihnen auf Ihrem Blog gefunden habe. Strick mich. Ein schön langer Schal aus weicher Wolle ist genau das passende Accessoire beim Stöbern in der Lieblingsbuchhandlung, in der Bibliothek, bei einer Lesestunde auf der Parkbank oder auf dem Weg zur Buchmesse. Denn auf eine magische Weise lässt er uns belesen, kultiviert und klug wirken. Kleines Augenzwinkern am Ende. Aber für Sie scheint Stricken und Literatur Hand in Hand zu gehen.
Naja, nicht ganz. Also ich finde schon, dass es sehr unterschiedliche Dinge sind und diese beiden Welten sind auch nicht so ganz einfach zu vereinbaren, glaube ich. Also ich glaube, dass viele Strickerinnen große Lust haben auf mein Buch und das auch lesen, aber dass es umgekehrt da vielleicht doch noch Vorbehalte gibt. Also dass Menschen, die so Literaturmenschen sind, vielleicht das Stricken als eher so was Schlichtes, Simples betrachten. Und deswegen weiß ich gar nicht, ob das so gut zusammenpasst. Und der Text, den Sie jetzt gerade vorgelesen haben, das ist das Intro zu einer Strickanleitung, die so entstanden ist, dass ich meiner Literaturagentin ein Geschenk machen wollte. Und ich habe gedacht, was passt zu ihr? Und habe dann einen langen, schmalen Schal gestrickt, bei dem ich dachte, der ist elegant genug, dass sie den auch in der Literaturszene tragen kann. Aber ansonsten, ja, auch diese beiden Tätigkeiten, Strickdesign und Schreiben, die funktionieren auf eine völlig andere Art und Weise. Also das Strickdesign ist sehr systematisch. Da muss man sehr genau sein. Also diese Strickanleitungen, die sind fast wie so eine Programmiersprache. Da darf wirklich kein Fehler drin sein, weil sonst eben nicht das Ergebnis entsteht, das man sich wünscht. Und beim Schreiben kann ich da viel mehr locker lassen und kann schauen, welche Gedanken, welche Worte kommen mir gerade in den Sinn und die schreibe ich dann hin. Also ein bisschen Struktur muss beim Schreiben natürlich auch sein. Es ist sehr klug, sich vorher zu überlegen, was findet in welchem Kapitel statt. Das ist auch etwas, was ich gelernt habe aus der Arbeit am ersten Buch. Jetzt beim zweiten Buch gibt es jetzt zuerst ein Kapitelraster und innerhalb dieses Kapitelrasters kann ich dann kreativ sein und es fließen lassen.
Also es gibt schon ein neues Buch, das am Entstehen ist.
Ja, gibt es. Freue ich mich auch schon sehr drüber und freue ich mich auch drauf, dass ich das demnächst dann mit Leben füllen kann.
Bei Strickanleitung, das habe ich auch gesehen bei Ihnen auf der Internetseite, da lassen Sie sich auch von der Natur inspirieren. Natur ist ja auch in Ihrem Buch sehr präsent. Natürlich, wir sind auf dem Land. Natur, Tiere eben auch. Also die Kapitel sind auch gern mit Tiernamen überschrieben. Was finden Sie in der Natur?
Also die ursprüngliche Idee von hier draußen war, das Zusammenleben oder die Wechselwirkungen zwischen Menschen und Tieren zu beleuchten. Als ich auf dem Land gelebt habe, auf dem Dorf, war ich sehr fasziniert davon, wie, ja, was für einen großen Einfluss oder was für eine große Rolle Tiere doch im Alltag spielen. Das ist von der Maus, die in der Küche rumläuft, bis zu dem Bienenschwarm, der sich plötzlich unterm Dach ansiedelt, bis hin zu den Kaninchen, die die Kinder halten oder der Hund, den man dann doch haben möchte, weil das Haus so groß ist und man sich einsam fühlt und es einfach so ein Sicherheitsgefühl gibt, wenn da irgendwie noch ein Lebewesen im Haus ist. Ja, das hat eine große Rolle gespielt und spielt auch jetzt noch eine große Rolle, wobei ich unter Lebewesen eben auch verstehen würde, die Bäume im Wald und die Gräser auf der Wiese. Also irgendwie gibt es Energie, wenn ich mich in der Natur aufhalte und ich fühle mich da geborgen und ja, finde es schön.
Damit kommen wir zu Frédéric Chopin. Maria João Pires spielt das Nocturne in S-Dur Opus 9, Nummer 2. Thank you.
Musik von Frédéric Chopin bei à la carte. Wunschmusik ist es von Martina Behm. Und ja, gedanklich haben Sie schon Ihr Bein kreisen lassen hier bei dieser Nocturne, oder?
Ja, das ist ein Stück, was immer im Ballettunterricht kam. Ich weiß gar nicht mehr, wie diese Übung heißt. Also man steht an der Stange auf einem Bein, auf dem Standbein, und das Spielbein kreist immer nach außen im Uhrzeigersinn und wird dann von hinten wieder gerade nach vorne bewegt. Und ja, daran erinnert mich dieses Stück. Also ich war sofort wieder in diesem kleinen Ballettsaal mit dem grünen Teppich und mit den anderen Mädchen an der Stange. Das habe ich tatsächlich als Kind ein paar Jahre gemacht.
Lassen Sie uns nochmal in Ihren Roman zurückgehen. Hier draußen heißt er, da gibt es unter anderem Armin, das ist einer der Protagonisten. Und er weiß auch nach vielen Jahren, dass er auf dem Land richtig ist, also dass er da wirklich hingehört. Weil das gehört auch mit zum Prozess in diesem Buch, dass die Menschen sich überlegen, ist es eigentlich gut hier, wie ich bin, wo ich bin. Und für Armin wird das aber total klar. Da ist dieses Gefühl, hier draußen weiter weg zu sein und gleichzeitig näher dran. Was meint er damit?
Ja, weiter weg vom Trubel und von den Problemen der Welt, aber näher dran an dem, was zählt, nämlich an seiner Beziehung zu der Frau, die er liebt, und ja, den zwischenmenschlichen Beziehungen, die er wichtig findet.
Und auch der Natur, also er ist ja auch jemand, der das sehr genießt, oder?
Ja, also der ist auch einer, der gerne zum Runterkommen mal in den Wald geht und da mal tief durchatmet und ein bisschen Abstand gewinnt.
Also es ist so eine ganz positive Formulierung, aber ich dachte, es zeigt natürlich auch diese Ambivalenz, also dass man auch weg ist, natürlich vom Trubel, aber auch irgendwie weg von dem, was gerade so aktuell geht. Also dass man sich ja auch entscheiden muss, da nicht mitzutun eigentlich, oder?
Mhm. Ja, aber ich glaube, das ist dem Armin nicht schwer gefallen. Also ja. Der ist nicht so ein Typ, der Trends hinterherläuft. Also der hat sich ja entschieden für einen relativ ruhigen Job bei der Baubehörde, und dem ist sein privates Leben wichtiger als das, was so gerade angesagt ist.
Armin wohnt in der alten Schmiede, und das schon seit vielen, vielen Jahren. Er kam in dieses Gebäude auch quasi aus der Stadt zusammen mit anderen Menschen, und die lebten da, weil, ich muss sagen, lebten, weil jetzt quasi nur noch Armin und Jutta übrig geblieben sind. Die lebten da in so einer kleinen Kommune, also haben einen eigenen Gemüsegarten, haben Hühner, also wirklich das, was man sich so vorstellt. Man geht aufs Land und dann versucht man möglichst autark zu leben und sich um sein Essen selber zu kümmern. Also es gibt diese Kommune sozusagen, dann haben wir schon von Inga gehört und Lara, die aufs Land gehen mit zwei Kindern, sich das auch irgendwie alles toll vorstellen, aber dann auch merken, ach, so ein altes Haus, das ist ja auch immer kalt, und wie kriegen wir das renoviert, und wir sind gar nicht so nah beieinander, wie wir es eigentlich uns vorgestellt haben, also vielleicht auch ja Wünsche, die sich nicht erfüllt haben auf dem Land. Dann gibt es verschiedene Figuren, die so auch wirklich klischeehaft eigentlich auftauchen. Also so der rüpelhafte Frauenheld, der sich irgendwie an jedes Mädchen ranschmeißt. Es gibt eine ganz junge Frau, die wir zum Ende des Romans kennenlernen, die dann so, macht man ja heute, in der Öffentlichkeit über ihre Periode spricht und so. Also es sind so ganz viele Klischees, die eigentlich zusammenkommen. Und interessanterweise hatte ich beim Lesen aber nie das Gefühl, dass ich so klischeehaftes lesen würde. Also es kam mir gar nie kitschig vor. Ich weiß nicht, leben wir auch wirklich vielleicht in dieser Welt und merken es auch gar nicht, dass dieses Klischee ja eigentlich auch immer unser Alltag ist?
Ja, das kann gut sein. Also was ich interessant fand, war, diese Figuren dann aber nicht lächerlich zu machen oder irgendwie vorzuführen, sondern mich in die rein zu versetzen. Warum ist denn jemand so ein smarter Start-up-Mensch und warum zieht er sich so an und warum benimmt er sich so? Woher kommt das eigentlich und wie fühlt er sich dabei? Vielleicht fühlt er sich gar nicht so gut dabei, wie es nach außen hin immer wirkt. Und ja, wie ist denn das, wenn man als so jemand dann konfrontiert wird mit einer jungen Frau, die ganz locker über ihre Periode spricht? Also der Ingo ist ja jemand, der sich selber für total fortschrittlich hält, und merkt dann aber an dieser Stelle doch, dass er da vielleicht noch nicht ganz so weit ist, wie er sein könnte, und nicht ganz so modern ist und dass es vielleicht auch an der Zeit ist, mal anderen Leuten oder einer neuen Generation das Feld zu überlassen, einfach um selber auch mehr Ruhe zu haben und zu sich selber auch zurückzufinden.
Der Neuanfang, der fällt vielen in diesem Buch natürlich schwer, weil es ja immer schwer ist, neu anzufangen. Trotzdem schaffen ganz viele irgendwie, sich ihre Wünsche dann doch zu erfüllen, was ja auch schön ist für jemanden, der das Buch dann liest. Trotzdem hängen viele einfach so in ihren Konventionen irgendwie fest. Was ist es, was eben die perfekte Landfrau davon abhält, mal ganz verrückt zu sein? Sind es die Traditionen, die da vielleicht vorherrschen? Also so dieses, das haben wir schon immer so gemacht. Oder was hält die Menschen in ihrem Roman da manchmal zurück?
Naja, vielleicht schon so die Vorstellung, wie so gehört sich das. Ne? Also das kenne ich von zu Hause auch. Und das habe ich auch mitbekommen. Ja, also dieses Gefühl von so gehört sich das, ne? Also so gehört der Vorgarten und so muss da die Hecke geschnitten sein und so muss da gefegt werden und die Fenster müssen geputzt sein. Und meine Großmutter war ja auch Bäuerin und hatte einen Bauernhof und bei ihr und auch bei meiner Mutter habe ich ganz viel dieses mitgekriegt, dass es da schon eine recht starre Vorstellung davon gibt, was man so macht und wie sich das gehört und dass davon auch nicht abgewichen werden kann. Also, dass man da überhaupt kreativ mal zum Beispiel irgendwas kocht ohne Rezept. Das kam irgendwie nicht vor, sondern aha, das ist ein Schweinefilet. Wie bereitet man das denn zu? Und dann wurde geguckt, wie man das denn macht. Aber nicht einfach, och, da probiere ich mal, ob ich da so oder ich hätte jetzt Lust, mal dies oder das zu machen, sondern da wurde immer geguckt, was ist denn eigentlich der vorgeschriebene Weg und dann eher der beschritten. Und das hat, glaube ich, viel mit dem zu tun, was einem so vermittelt wird als Kind und als Jugendlicher.
Wir sind mit Johann Sebastian Bach, ich komme jetzt wieder zurück auf unsere Musik, die uns natürlich auch durch diese à la carte Sendung trägt. Mit Bach haben wir gestartet. Wir kommen auch mit Bach zum Ende und zwar mit dem ersten Satz Allegro aus dem Konzert A-Moll für vier Klaviere. Auch das Musik von Martina Behms Playlist. Thank you.
NDR Kultur à la carte heute mit Martina Behm und mit ihrem Debütroman Hier draußen. Sie sind jetzt unterwegs in ihrem Norden sozusagen, also auf Lesereise, Heide, Eutin, Bad Segeberg, Kropp, Bad Iburg, Hamburg. Wie ist es denn jetzt, mit den Menschen in Berührung zu kommen und eben dieses Buch in Händen zu halten und daraus zu lesen?
Ja, das ist ganz toll. Also wenn Menschen zu mir kommen und sagen, sie freuen sich auf das Buch oder sie haben vielleicht schon reingelesen oder sie fanden die Lesung schön, dann ja, das ist ein irres Gefühl und ich freue mich auf jede einzelne Lesung, die jetzt noch kommt.
Dann wünsche ich viel Spaß auf dieser Reise durch den Norden mit dem Buch und weiterhin viel Erfolg und vielen Dank für den Besuch bei à la carte, Martina Behm.
Ich bedanke mich.
Der Roman Hier draußen ist im DTV-Verlag erschienen. Er hat 496 Seiten und kostet 24 Euro. Mein Name ist Andrea Schwietzer und dieses à la carte dürfen Sie natürlich gern weiterempfehlen. Sie finden es neben vielen weiteren Gesprächen bei uns im Netz auf ndr.de/kultur.